Ja, meine Lieben, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite hier in Wunsdorf und auch an unserem Campus in Schaumburg. So schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid schon ein bisschen in Frühlingsvibes. Ja, das Wetter verändert irgendwie alles, oder? Also zumindest geht es mir so. Yes, ihr Lieben, wir springen direkt rein. Wir haben heute viel vor, schnallt euch an. Wir sind hier in unserer Predigtreihe unterwegs, aber vorher, bevor wir da reingehen, kurz ein paar Vorbemerkungen, die mich die Woche etwas umgetrieben haben. Wenn du letzte Woche hier warst, hast du meine großartige Tochter Leonie hier erlebt und sie hat mit uns darüber gesprochen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und hat vieles erklärt, weil ich glaube, dass ein Missverständnis bei vielen Leuten vorherrscht bei der Frage, wer ist eigentlich ein Christ? Und ich dachte, ich muss das nochmal unterstreichen, was sie eigentlich schon gesagt hat, weil mir so wichtig ist, dass keiner, der das heute hört, hier im Gottesdienst ist, in Schaumburg ist, der es online irgendwann hört, darüber irgendwie im Unklaren ist, denn viele Leute sagen, ich bin Christ, weil ich vielleicht Mitglied einer Kirche bin. Ich bin Christ, weil ich getauft worden bin, damals als Baby oder irgendwie. Ich bin Christ, weil ja, ich irgendwie Jesus kenne. Und ich möchte euch ein bisschen damit hineinnehmen, was uns eigentlich die Bibel sagt, wer ein Christ ist. Und dafür habe ich zwei großartige junge Männer hier gewinnen können, mir zu helfen. Das eine hier auf der Seite, bleib mal stehen, das ist, bist du. Also ich oder wer auch immer hier, ihr könnt euren Namen da eintragen, ja? Gabi oder Lia oder was auch immer. Und das ist Jesus. Natürlich nicht, er darf sich nur für die nächsten zwei Minuten so fühlen. Okay. Und ich würde sagen, die meisten Menschen erleben in ihrem, alle Menschen in ihrem Leben, glaube ich, haben diesen Moment, und ihr dürft jetzt mal aufeinander zugehen, wo sie Jesus begegnen. Ja, es gibt diesen Moment, du begegnest Jesus und vielleicht ist es schon mal hier dir im Gottesdienst passiert. Ja, vielleicht warst du hier und denkst, boah, es hat mich so angesprochen, vielleicht hast du angefangen zu weinen oder du warst total tief bewegt und dir ist Jesus begegnet. Ja, vielleicht jetzt nicht so leibhaftig wie dir Ben ist, aber du hast es gespürt, das ist etwas Übernatürliches, das ist nicht normal, das kenne ich sonst nicht. Aber das kann natürlich auch woanders passieren, das passiert oft hier, ich würde sagen, es passiert jeden Sonntag hier, dass Menschen Jesus begegnen, aber es kann ja auch zu Hause passieren. Letztens hat mir noch jemand erzählt, dass einfach in seinem Alltag er plötzlich erlebt hat, wie Gott zu ihm gesprochen hat. Er war ziemlich ein bisschen verwirrt, aber ja, das gibt es. Gott nutzt jede Möglichkeit, zu dir zu reden. Oder vielleicht passiert es dir auch in deinem Träumen. Ja, dass du einen Traum hast. Und Jesus, auch das ist nicht unnormal für uns. Aber entscheidend ist nicht so sehr, dass Jesus dir begegnet, also das passiert wirklich, sondern die Frage ist, was machst du hinterher? Denn viele Leute, sie kommen in den Gottesdienst, sie erleben Jesus, aber was sie dann tun, sie gehen einfach weiter. Sie gehen ihren Weg. So, jetzt stoppt ihr beide mal, bleibt mal so stehen, wie ihr steht. Und das ist so der Moment, wo Leute oft denken, ja, also, ich bin Jesus begegnet, vielleicht habe ich hier sogar ein Gebet gebetet, aber jetzt mache ich mein Ding weiter. Und ich kenne ja Jesus, ich bin ihm ja begegnet, ich habe schon mal was mit erlebt, aber ich gehe mein Leben so weiter. Und manche Menschen denken dann, sie wären Christ. Aber ich muss dir heute sagen, das ist nicht Christsein. Das ist es nicht. Ja, du bist Jesus begegnet und das ist großartig. Aber wenn du danach dein Leben weiterlebst, so wie vorher, bist du kein Christ. So, jetzt die Frage, okay, was ist denn ein Christ? Und wir gehen nochmal in die Ausgangssituation, dass Jesus hier ist. Und na, wir nehmen nochmal an, es passiert dieser Moment im Gottesdienst. Tim begegnet Jesus. Und dann ist die Frage, was müsste denn sich jetzt verändern, damit wir sagen, wird wirklich Christ, er begegnet ihm und dann ändert Tim was Entscheidendes. Er geht nicht einfach seinen Weg weiter, sondern er, ganz tief heute Morgen, er folgt Jesus. Stopp, einmal anhalten, er folgt Jesus. Ja, er bleibt ihm auf den Fersen. Das Problem ist nur, was viele unterschätzen, Jesus geht in eine ganz andere Richtung, als ich vielleicht unterwegs war. Dann bin ich plötzlich mit Jesus unterwegs und dann lese ich so verrückte Dinge in der Bibel, dass so heißt, geben ist seliger als nehmen. Und dann denkst du, what? Ich soll lieber was weggeben, als was bekommen. Das ist so ganz anders, als wir eigentlich gesellschaftlich unterwegs sind. Ja, oder dann steht sowas in der Bergpredigt, wie wenn du Trouble mit irgendjemandem hast, im Streit, im Konflikt bist, bevor du irgendwas anderes tust, klärst du das. Und wir, die wir alle so unfassbar konfliktfähig sind, wir denken, ach du meine Güte, ja? Jesus sagt, hey, du sollst deine Feinde lieben. Wenn er dich auf die eine Wange schlägt, dann hältst du ihm noch die andere hin. Und wir denken, ah, Ja? Und so viele Leute denken, also Jesus nachzufolgen, das ist wirklich ein hartes Geschäft. Und es stimmt, das ist es. Es verändert alles in deinem Leben. Deswegen diese Einladung ist crazy, Menschen in die Nachfolge einzurufen, weil es dein Leben auf den Kopf stellt. Aber es bringt dein Leben auch an einen Ort in Gemeinschaft mit Gott, wo du allein nie hinkommen würdest. Es verändert alles und es bringt dich in die Ewigkeit mit Gott. Ganz entscheidend. Nun ist es aber so, weil das manchmal so ein bisschen, kommt mal ein bisschen näher. Also Tim, du darfst wieder hinter, da gehörst du ja hin, hinter Ben, ne? Hinter Jesus. So, und jetzt ist das Problem ist so, manchmal ist Tims Leben so unglaublich busy. Und es sind so viele andere Dinge und deine Familie, die ist ja auch so herausfordernd und so. Ne? Und du bleibst dann einfach stehen und Jesus, der ist immer auf dem Weg. Jesus hat immer was zu tun. Jesus ist immer unterwegs, aber Tim ist gerade so beschäftigt. Du bist so beschäftigt, ja, und da sind so viele Dinge. Und plötzlich merkt er gar nicht, oh, da ist ja eine Distanz. Ich habe irgendwie einen Anschluss verloren. Und ich glaube, heute sind Menschen hier und du stellst gerade fest, ja stimmt, hier ist schon längst unterwegs. Aber in meinem Leben waren so viele andere Dinge wichtig. Und dann passiert es ganz oft, dass ich Tim denke, oh na gut, dann gehe ich meinen Weg weiter. Aber das ist sehr gefährlich, weil dann folgst du nicht mehr Jesus. Manchmal ist es auch so, und ihr könnt nochmal auf die Ausgangsposition zurückkommen, dass Tim ist eigentlich mit Jesus unterwegs, aber dann gibt es diesen einen Bereich. Und heute, kleiner Spoiler, reden wir über Sex. Und dann denke ich, oh, genau, ganz erschrockenes. Ja. Und dann denkt sich Tim so, ja, also schon ein bisschen anders auch, als was sonst was Hollywood uns lehrt über Sex und so. Dann denkt er, sonst finde ich Jesus ja cool. Und ich möchte auch mit ihm eigentlich unterwegs sein. Aber in dieser einen kleinen, winzigen Angelegenheit, da gehe ich so ein bisschen meinen eigenen Weg. Nun, das Problem ist, und ihr dürft jetzt mal beide euren Weg weitergehen, wir merken, am Anfang ist der Unterschied nicht so groß. Aber wenn ihr weitergeht über einen großen Zeitraum, merken wir, die Distanz wird immer größer und Tim stürzt sowieso noch ab. Ja? Das passiert auch noch nebenher. Also wir merken, wie wichtig es ist, direkt hinter Jesus zu bleiben, oder? Nicht irgendwo abzuweichen oder auch nicht stehen zu bleiben. Und das ist, ihr Lieben, das ist ganz schön schwierig. Deswegen ist es auch so gut, dass wir immer Gottesdienst haben und Kirche haben und miteinander unterwegs sind. War ganz ehrlich, ich bin schon so oft stehen geblieben, ich bin so oft schon abgewichen. Aber wie gut, dass es da Menschen gibt, die mir so auf die Schulter geklopft haben und sagen, Katja, vorwärts. Katja, korrigier deinen Weg. Und ich hoffe so sehr, dass das heute auch ein Moment in eurem Leben ist. Und dass ihr nicht nur, ich wünsche euch so sehr, dass ihr heute Jesus begegnet. Aber ich wünsche euch, dass ihr ihm nicht einfach nur begegnet, sondern dass ihr ihm nachfolgt. Amen. Amen. Danke euch. Jetzt könnten wir eigentlich schon Schluss machen, oder? Es ist alles gesagt. Nein, wir wollten ja heute über Sex reden. Und die erste Reihe war schockiert. Und vielleicht bist du auch schockiert und vielleicht ist auch Schaumburg schockiert, weil kann man in der Kirche über Sex reden? Ich habe gedacht, wenn man nicht in der Kirche über Sex reden kann, wo sonst? Ja, deswegen, lass uns heute das tun, lass uns da reinspringen. Wir sind ja unterwegs in der Reihe Loveology. Und ich möchte es nochmal kurz unterstreichen, damit du richtig weißt, über was wir heute reden. Wir reden darüber, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Ja, also wenn du nachfolgst, was denkt Jesus eigentlich über Themen Liebe, über Thema Ehe, da haben wir schon drüber gesprochen, und auch über das Thema Sex. Ja, wir wollen verstehen, wie er sich das überlegt hat, weil wir sind so geprägt von anderen Dingen, Hollywood, Gesellschaft, deine eigenen Interessen, keine Ahnung, dass da eine Kluft gibt. Und easy, du kannst auch sagen, ich sehe Dinge anders heute. Da steht dir völlig frei. Ich möchte heute nur darstellen, was die Bibel uns sagt zu diesem Thema. Und du kannst es abgleichen, du solltest es abgleichen mit deinem Leben. Und ich glaube dir so sehr, dass Jesus dir da drin auch heute begegnen möchte. Yes? Ich kann mir auch wieder vorstellen, das habe ich schon in der letzten Reihe gesagt, dass du mit mehr Fragen diesen Raum verlässt, als du reingekommen bist. Das ist auch gewollt. Ja? Es ist nicht schlimm, mehr Fragen zu haben. Das hilft dir nur, dann noch mehr ins Gespräch zu kommen mit deinem Ehepartner, deinem Freund, deiner Freundin, deinem Kleingruppenleiter, deinem Pastoren oder wem auch immer. Ich glaube so sehr, Jesus begegnet dir darin. Okay, ich bete mal noch. Das brauchen wir heute. Das brauchen wir immer. Und dann starten wir rein ins Thema. Jesus, du lädst uns ein, dir nachzufolgen. Aber das ist manchmal so herausfordernd und schwierig. Und es ist so anders, dir nachzufolgen, als das, was unser ganzes Umfeld, was die Gesellschaft, was uns Medien erklären wollen, wie Leben eigentlich funktioniert. Daher ist es wirklich manchmal ein schwieriger Weg. Und ich bete, wenn wir heute über dieses Thema Sex reden, dass du uns begegnest. und dass wir das verstehen und dass wir verstehen, was dein Gedanke dahinter ist und wie gut du uns kennst und wie sehr du uns liebst. Und ich bete so sehr, dass auf alle Fragen, die heute vielleicht auch entstehen, hast du eine Antwort und hast du einen guten Weg. Deswegen bete ich so sehr, Heiliger Geist, begegne heute Menschen, veränder du Herzen und führ uns weiter in der Nachfolge. Und bitte hilf mir, gib mir deine Worte, sodass Leben wirklich verändert werden kann. Amen. Amen. Ja, wie schon in den letzten beiden Teilen, fangen wir immer am Anfang im Schöpfungsbericht an, um uns mal rauszufiltern, wie hat sich das Gott eigentlich gedacht mit Sex. Und ich weiß nicht, ob das bewusst war, aber im Schöpfungsbericht steht viel über dieses Thema. 1. Mose 1, Vers 31, das ist das letzte Vers des ersten Kapitels. Da heißt es, danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hat. Also Gott hat die Welt geschaffen, ersten, zweiten, dritten, vierten Tag. Viele kennen das wahrscheinlich so ein bisschen. Und dann guckt er das alles so an. Und dann steht er, und er sah, dass es sehr gut war. Nun, ich bin nicht so ein Hebräisch-Freak, aber ich habe gelesen, dass dieses, und das sah, dass es sehr gut war, dass das im Urtext so ein bisschen melodisch so war, als würde Gott sagen, und es war sehr gut, yes, zack. So ungefähr, ja, es ist so ein bisschen groovig, ja. Also Gott ist in Entzückung über seine großartige Schöpfung. Er denkt, das habe ich mal wieder richtig gut hingekriegt. So ist Gott, und dieses Wort gut, das ist so sehr, das ist nicht so nur wie sehr gut, so wie eine Eins, so nüchtern, Eins in Mathe oder so, sondern das hat so mehr was Sinnliches, was man fühlen und empfinden kann. Ja, es heißt Tau, und es ist so, dass ein frisch gebackenes Brot ist Tau, ein Sonnenuntergang ist Tau, ein Moment, wo du auf den Alpengipfeln stehst und der Wind so um die Haare weht, das ist Tau. Und Sex ist Tau. Und Begehren und Vorspiel und Erregung und Orgasmus, all das ist sehr gut. Ich weiß nicht, wie es gerade in Schaumburg ist. Hier ist es gerade sehr still. Weil sie alle denken, hat sie das wirklich gesagt? Ja. Sex ist sehr gut. Das ist Gottes Bild davon, weil er hat es geschaffen. Er hat es geschafft, er hat es sich ausgedacht und er feiert es. Er feiert es sogar so sehr, dass das erste Gebot, was er Menschen geht, übertragenerweise heißt, hab Sex. Ja, wir lesen ein paar Verse vorher, 1. Mose 1, Vers 28, da heißt es, und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Also in anderen Worten, habt Sex. Und das ist das Erste, was Gott dem Menschen mitgibt. Es bleibt immer noch sehr still hier im Raum. Weil ich meine, eigentlich müssten wir alle auf den Stühlen stehen und denken, das ist ja eine großartige Nachricht, oder? Es gibt schwierigere Aufgaben, könnte man denken. Ja, und dann, weil das Ganze, ich nehme an, dass die Stille daher rührt, weil manche denken, naja, also ich habe immer gedacht, dass Gott Sex eigentlich nicht so gut findet. Ist das nicht so was Schlechtes, Sündiges? Und die Kirche scheint da auch immer Probleme mit zu haben mit diesem Thema. Und das ist so oft so negativ belastet. Aber mir ist wichtig, am Anfang war es großartig. Am Anfang war es Gottes Idee, am Anfang war es sehr gut. Und er ermutigt, er gibt Menschen den Auftrag, habt Sex. Und das ganze Klima drumherum, das wird uns im letzten Vers in Kapitel 2 nochmal so verdeutlicht gemalt, was die Atmosphäre war, in der das so passierte. Da heißt es, Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Also all das, was wir so oft mit Sex verbinden, dieses, oh, das ist was vielleicht was verletzen kann, Scham, ich weiß nicht so genau, irgendwie ist es nicht so angenehm, ich weiß nicht, ob ich darüber reden und nachdenken. Das gab es am Anfang nicht. Keine Scham. So war der Garten Eden. Und mir ist so wichtig, dir zu sagen, wir waren sexuell lange bevor wir sündigten. Sex war am Anfang und es war sehr gut. Daher auch all das, was du empfindest oder was dich erregt. Es ist erstmal, Gott hat dich so geschaffen, das ist gut. Wir werden gleich erfahren, dass Gott uns helfen möchte, mit Sex gut umzugehen. Wir werden erfahren, was es für eine Kraft hat und all das. Aber als allererstes ist mir wichtig, dass du das heute weißt. Sex ist von Gott geschaffen und gut. Schön, ja, gute Nachrichten, ganz genau. Endlich, merke, so langsam tauen wir ein bisschen auf mit dieser ganzen Geschichte. Aber, und das hatten wir beim letzten Mal auch schon festgestellt, wir leben ja nicht mehr im Garten. Das heißt, dieses ganze Unverkrampft, das ist easy, keine Scham, Sex ist gut, das hat sich verändert. Denn in 1. Mose 3, ja, da kommt der erste Vers, da heißt es dann, dass plötzlich die Schlange, das Böse auftauchte und Eva in eine Falle führte. Dann kam die Schuld auf dieser Welt, dann änderte sich mit einem Schlag alles und dann änderte sich auch sehr vieles rund um dieses Thema Sex. Aber ich möchte euch gerne mit hineinnehmen, ein bisschen in ein kleines Schaubild. Ich bin nicht so ein PowerPoint-Profi, deswegen sieht es jetzt nicht so nice aus, aber es hilft uns vielleicht. Der ursprüngliche Zustand im Garten, ihr seht das hier mit diesem Sockel, so war das ich, der Mensch und Gott, wir waren in Verbindung, aber Gott war natürlich, er war der Herrscher. Das war auch nicht in Frage gestellt. Er saß auf dem Thron, auf dem Sockel des Lebens. Er war, der die Welt geschaffen hat. Aber er schenkt den Menschen ganz viele gute Dinge. Die Natur, Nahrung, Besitz, Sex, all diese Dinge, die so wunderschön und gut waren. So war der Grundzustand. So, dann habe ich gerade gesagt, kommt Eva in diesen Kontakt mit der Schlange, das ist ein Bild für den Teufel, und die Schlange ist so ein bisschen sehr, sehr listig und sagt so, hä, da ist ja dieser wunderschöne Baum, diese wunderschönen Früchte, von denen ihr eigentlich nicht essen dürft, aber ist das denn wirklich so? Und das sagt Gott nur, um euch den Spaß zu nehmen, und wenn du das so isst, essen würdest, diese Frucht, dann wärst du so wie Gott, und sie führt ihn voll aufs Glatteis. Und es passiert hier ein krasser Switch, denn Eva, sie lässt nicht länger Gott auf dem Thron, sondern sie tauscht Nahrung ein. Sagt, boah, dieser Apfel, das zu essen, das ist mir wichtiger als das, was Gott gesagt hat. Und plötzlich wird ein Geschenk Gottes, verändert seine Position und kommt auf den Thron. Und dadurch verändert sich für uns alle alles. Denn nicht mehr Gott sitzt auf dem Thron, auf deinem Leben sitzt Gott nicht mehr auf dem Thron. Wenn du auf diese Welt kommst, das ist unser Aussichtszustand, da sitzt jemand anders auf dem Thron. Und dieser Switch, der beschäftigt uns ein Leben lang. Und wir sehen das dann quer durch die Bibel, dass ständig Menschen etwas anderes auf ihren Thron setzen als Gott. Das Volk Israel zum Beispiel, manche wissen es, dass sie in Gefangenschaft, in Sklaverei in Ägypten waren. Und dann kommen sie durch unfassbare Wunder da wieder raus. Und sie verlassen nicht als Sklaven Ägypten, sondern als reiche Männer und Frauen. Denn bevor sie dann das Land verlassen, kriegen sie ganz viel Gold und Schmuck von den Ägyptern mitgegeben. Und somit haben sie erstmal ausgesorgt. Doch dann mitten in der Wüste, in so einem Moment der Unsicherheit, denken sie sich, oh, wir sind uns nicht so sicher mit diesem Gott. Hinterher ist er gar nicht mit der Dame, Mose hat sich auch verzogen, keine Ahnung. Also nehmen sie all diese Geschenke Gottes, ja, die Geschenke von dem ägyptischen Volk, sie nehmen es und was machen sie aus? Ein goldenes Kalb und sie beten es an. Sie setzen nicht Nahrung auf den Thron, sie setzen Besitz auf den Thron. Und ganz ehrlich, da können sich vielleicht viele von uns einklinken und sagen, ja, das passiert auch relativ schnell, dass wir unseren Besitz, Finanzen, Geld, dass uns das ist, was wir anbeten. Und dann ist es wichtig, es ist ein Prinzip, was sich durch alles Mögliche zieht. Im Römerbrief in Kapitel 1 erklärt uns Paulus das Prinzip dahinter. Und da heißt es, statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, betrachten sie beten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellen oder Vögel, Tiere und Schlangen. Gut, da sind wir schnell so und denken, das mache ich jetzt nicht. Ne? Ich habe jetzt hier nicht so ein Schlangenbild bei mir im Wohnzimmer stehen oder so. Dann denken wir, das gilt nicht. Aber jetzt kommt ein Vers und jetzt müssen wir ein bisschen umdenken. Da heißt, deshalb hat Gott sie ihren schamlosen Begierden und unreinen Leidenschaften überlassen, sodass sie untereinander ihre eigenen Körper schändeten. Und wir denken, hä, was soll das bedeuten? Was das bedeutet ist, dass Menschen nicht irgendwelche Figuren aus Metall angebetet haben, die irgendwelche Schlangen darstellten, sondern Sex nahm plötzlich den Stellenwert eines Gottes an. Wurde, glaube ich, unglaublich wichtig im Leben von Menschen. Und dann heißt es weiter, sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott Geschaffene. Sex ist von Gott geschaffen. Sie verehrten das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst, dem Ehre gebührt in Ewigkeit. Amen. Und ich glaube, das ist etwas, wo so viele Menschen heutzutage auch stehen. Sie stellen vielleicht nicht Besitz auf den Sockel oder Nahrung, sondern Sex steht oben auf deinem Lebenssockel. So viele Menschen sind gebunden an Sex, weil das, was oben, was du verehrst, was in deinem Leben oben steht, das hat auch eine Kraft und eine Macht über dich. Und das Problem ist, dass Sex nicht nur eine gute Macht hat, sondern da ist so eine Kraft drin, die dich auch versklaven kann. Die dich auch unter einen Druck bringen kann, der überhaupt nicht gut ist und der dein Leben zerstören wird. Denn Sex ist nicht nur wunderschön, geschaffen von Gott, Sex ist kraftvoll. Und darüber redet die Bibel auch. Und darüber nachzudenken ist auch ganz anders, als wir oft unterwegs sind, wenn wir über Sex reden. Und wir starten jetzt ein bisschen rein wieder in diese Bibelstelle, die wir schon so oft hatten, die uns erklären will, was ist denn diese Kraft von Sex? Was macht Sex mit einem Menschen? Und wir gehen in 1. Mose 2, Vers 24. Und ihr kennt diesen Vers schon aus den anderen Predigtteilen. Da heißt es, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Andere Übersetzungen sagen, sie werden völlig, also der Mann wird völlig eins mit ihr, mit seiner Frau. Oder Elberfelder, vielleicht auch bekannt, sie werden zu einem Fleisch werden. Und mir ist wichtig, dieses mal zu betonen, was dieses Einssein, Ekar, was das bedeutet. Weil so oft haben wir in unserem gesellschaftlichen Kontext, denken wir, okay, Sex ist doch nur was Körperliches. Es ist, ja, wenn ich Hunger habe, dann esse ich was, wenn ich Durst habe, dann trinke ich was, wenn ich sexuell erregt bin, habe ich Sex. Es ist was Körperliches, Austausch von Körperflüssigkeiten. Warum machen wir da so einen Affenaufstand rum? So ist doch, also so viele Leute gehen damit um und sagen, es ist doch eigentlich easy, Katja, ich verstehe das nicht. Aber das Wort Gottes lehrt uns etwas anderes über Sex. Ich sage, es ist nicht einfach nur zwei Körper, die sich verbinden. Es ist eine tiefe Einheit. Hier verschmelzen Körper und Seele. Es ist etwas, was du eigentlich nicht mehr trennen kannst. Es ist etwas, was Menschen auf dem tiefsten Level miteinander verbindet. Eigentlich unauflösbar. So schön in 1. Mose 4 wird uns ein anderes Bild gegeben, was uns auch nochmal hilft, das zu verstehen. Da heißt es in der Elberfelder Übersetzung, und der Mensch, also Adam, erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Modernere Übersetzungen sagen sowas wie, Adam schlief mit seiner Frau und sie wurde schwanger. Aber ich finde es so schön, dieses Wort erkennen, was hier für Sex steht, das zeigt eigentlich das, was uns so oft verloren gegangen ist, dass Sex nicht nur einfach was Körperliches, ich reg mich irgendwie ab, ich gebe meinen sexuellen Trieben nach, ist, sondern dass es darum geht, ich kenne den anderen wirklich tief, so vielleicht wie nie ein anderer Mensch ihn kennenlernen wird. Und diese Einheit, dieses Verschmelzen auf allen Ebenen, das ist so eine Kraft, das ist so etwas Besonderes. Und das kann, wenn es auseinandergerissen wird, auch so einen Schaden anrichten, dass Gott dieser Kraft einen Schutzraum gibt. Und der Schutzraum ist die Ehe. Und ich weiß, dass das für Momente sagt, sagt sie wirklich, ich soll nur, wenn ich verheiratet bin, Sex haben? Ja, das sagt das Wort Gottes. Und ich weiß, dass das sehr herausfordernd ist und das ist genau das Ding. Der Weg, Jesus nachzufolgen, ist halt ein ganz anderer, als wie wir normalerweise unterwegs sind. Aber ich möchte erklären, warum das so wichtig ist zu verstehen. Aber vielleicht sagst du auch, hey, Jan, steht das da wirklich? Lass uns mal reingehen in diesen Vers, weil so viele, glaube ich, nicht verstehen, wie das wirklich gemeint ist. 1. Mose 2, Vers 24 nochmal. Da steht es nämlich, das erklärt, warum man seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Hier steht gar nicht das Wort Ehe. Wieso ist das denn so? Ich habe schon vor 2 Wochen gesagt, dass dieser Vers der Prototyp für Ehe ist. Damit wird in der Schöpfungsgeschichte Ehe als Institution eingesetzt. Wie komme ich darauf? Warum ist das allgemeingültig? Warum gilt das nicht nur für Adam und Eva zum Beispiel? Nun, das ist relativ einfach zu beantworten. Adam und Eva hatten keinen Vater und keine Mutter, die sie verlassen konnten. Ich weiß nicht, ist dir das schon mal aufgefallen? Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt. Wenn dieser Vers nur für Adam und Eva irgendwie zur Bedeutung hätte, macht das wenig Sinn. Weil das hatten beide definitiv nicht. Also, merken wir, hier wird etwas eingeführt. Vorher wird was erklärt, da haben wir vor 2 Wochen gesprochen. Jetzt wird etwas eingeführt, was für alle Menschen gelten sollten. Da gibt es einen Moment, wo du ein Elternhaus verlässt Und wo du dich an eine Frau oder an einen Mann, je nachdem, welches Geschlecht du hast, dich verbindest und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein neues Kapitel, was dort aufgeschlagen wird. Mann und Frau gehören zusammen. Ehe. Ist auch interessant, dass das auch in der damaligen Zeit keine Sache war, die nur für irgendwie so unter uns machen wir das so ein bisschen klar, sondern es war immer ein offizieller Akt in allen Kulturen. Es ist ein offizieller Akt. Jeder weiß in einem Dorf, egal auf der Welt, wer verheiratet ist oder wer nicht verheiratet ist. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass im ganzen biblischen Kontext wird dieser Vers immer mit Ehe gleichgesetzt. Wir haben letztes Mal von Matthäus 19, habe ich euch erzählt, wie Jesus diesen Vers zitiert im Rahmen von Fragen um Ehe und Scheidung. Und wir sehen es auch bei Paulus. Ich glaube, das ist einer der meistzitiertesten Verse des Alten Testamentes und immer im Kontext mit Ehe. Das heißt, für den ganzen biblischen Kontext steht fest, dieser Vers ist der Beginn von Ehe. Und es verbindet Sexualität mit dem Schutzraum Ehe. Wir springen rein in Epheser 5, denn dort tut Paulus das. Er zitiert diesen Vers und er zeigt uns, was damit gemeint ist. Das ist was mit Ehe zu tun hat. Denn hier heißt es, genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frau lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn der Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, weil auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. Und jetzt kommt's. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Paulus redet über Ehe und verbindet es eindeutig mit diesem Vers. Paulus sagt, das beschreibt auch diese Einheit, oft ein krasses Bild. Ich meine, die Ehepaare unter uns, das ist doch irgendwie crazy. Er sagt zu den Ehemännern, wenn ihr eure Frau liebt, ist es so wie euer eigener Körper. Ja? Also, ich meine, versteht ihr, wie entscheidend es ist? Das ist eine Einheit, das weißt du, wenn es deiner Frau schlecht geht, dann geht es dir schlecht. Das ist, als ob du es selber spüren würdest, weil es ist mein Körper, es ist eins, es ist nicht zu trennen. Und dann heißt es weiter, das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Hast du vorhin auch schon gehört? Und das ist auch ein Bild, was im Hinterkopf behalten muss, weil Paulus vergleicht hier etwas. Er sagt, Mann und Frau werden so eins, wie Jesus mit seiner Kirche. Und da sind wir im letzten Jahrhundert auch ein bisschen locker geworden. Ja, und denken, wofür brauche ich denn die Kirche? Und ich kann doch auch mit Jesus allein. Aber du kannst Jesus nie, das Haupt des Leibes, nie vom Leib trennen. Das ist äußerst ungesund. Und deswegen ist es auch so entscheidend zu wissen, es ist ein Bild, wie wir als Christen ein Leib mit Jesus sind, so ein Mann und Frau, eins, untrennbar vor Gott. So hat er sich das eigentlich gedacht. Und dann sagt er, deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Wow, eins sein in der Ehe, vollzogen durch Sex, eine Verbindung körperlich, seelisch, die untrennbar ist und die das Gleiche widerspiegelt, wie die Verbindung zwischen Jesus und seiner Kirche. Das ist wirklich ein Geheimnis. Das ist auch manchmal schwer zu fassen und zu erkennen. Nun, vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, also damals vor 2000 Jahren, diese Leute, die hatten ja wahrscheinlich keine Probleme mit. Damals waren alle verheiratet, da hat nie jemand mal eine andere Frau angeschaut, das war ja wahrscheinlich easy für die. Heutzutage haben wir ja da ganz andere Verhältnisse. Unsinn. Die Situation im Römischen Reich und auch in der griechischen Kultur, Sex war so freizügig an jeder Ecke zu haben, die verrücktesten Partys wurden gefeiert, es gab überall Sklaven für ein paar Cent zu kaufen, mit denen du alles an Sexspielen machen konntest, wie du nur wolltest. Die römische Gesellschaft war extrem sexualisiert. Und das, was hier sozusagen von Paulus in die Gemeinde hineinkommt, war nicht so, ach easy, so haben wir es ja immer schon gemacht, sondern die Leute waren schockiert. Die haben gedacht, ernsthaft? Es bedeutet, Jesus nachzufolgen, dass ich mit meiner Frau oder mit meinem Mann nur Sex habe und nicht noch mit anderen? Das war genauso schockierend, wie es vielleicht für dich gerade schockierend ist. Aber wir wollen Paulus einladen, dass er noch mehr zu uns redet und erklärt, wie das alles funktionieren kann. Denn die Leute hatten Fragen. Vor allem zum Beispiel die Gemeinde aus Korinth. Ich meine, Korinth war eine Großstadt damals, es war ein Zentrum auch für viele Götterkulte, unter anderem auch für den Aphrodite-Kult. der Aphrodite ist ja die Göttin der Fruchtbarkeit und viele Tempelprostituierte gab es dort und viele Bordelle und es war sehr freizügig, das heißt die Türen der Bordelle standen oft offen, du konntest hören und sehen, was Menschen dahinter miteinander veranstaltet haben, das war allgegenwärtig. Ja, und aus dieser Situation wendet sich diese Gemeinde an Paulus und sagt, wir haben da so ein paar Fragen. Weil, also, das ist so ganz anders, was wir hier lernen über Sex, als das, was wir eigentlich in unserer Kultur haben. Und Paulus geht darauf ein und er sagt Folgendes. Jetzt kommt ein langer Text, der ist kompliziert, aber ich hoffe so sehr und ich glaube so sehr, dass er heute zu dir sprechen wird. Da heißt es nämlich, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist zwar alles erlaubt, doch ich will mich vom Nichts beherrschen lassen. Wisst ihr, im Alten Testament gab es krasse Regeln, krasse Gesetze. Und die galt es zu befolgen. Aber wir leben nicht mehr im Alten Testament, wir leben unter der Gnade. Wir haben nicht mehr die Gesetze. Im Prinzip stimmt es, ja, alles ist uns erlaubt. Aber nicht alles tut uns gut. Und vor allem ist da immer diese Gefahr, über die wir gesprochen haben, dass ein so großartiges Geschenk wie Sex oder Besitz oder irgendwas, dass es nicht einfach ein Geschenk Gottes ist, wo ich dankbar bin, sondern dass ich es nehme und auf das Podest meines Lebens stelle und mich dann von ihm beherrschen lasse. Das sagt dieser erste Vers. Ja, es ist alles gut, Sex ist gut, aber lass es doch nicht dich beherrschen. Und dann geht er eine Diskussion ein, die er genauso auch mit uns heute führen könnte. Er sagt, ihr sagt, das Essen ist für den Bauch und dass der Bauch für das Essen ist. Richtig, doch vor Gott ist beides vergänglich. Und alle so, hä, wo soll das denn jetzt hinführen? Okay, was er hier sagt, das ist ein Sprichwort damals, was im Prinzip genau unsere Kultur widerspiegelt. Die Leute haben gesagt, also Sex ist wie Essen. Ja? Ich esse, wenn ich Hunger habe. Ich habe Sex, wenn ich erregt bin. Ist was Körperliches. Wo ist denn das Problem? Und Paulus macht hier einen wichtigen Punkt. Und das ist so ein bisschen lost in translation. Deswegen hör mal zu. Er sagt hier, okay, ja, mein Bauch, also hier, mein Magen und meine Gedärme und alles, was da durchwandern wird, das ist vergänglich. Ja, das heißt, es hat eigentlich, Jesus sagt das auch, es ist nicht so entscheidend, was wir essen und ne, es geht so seinen normalen biologischen Weg. Und das irgendwann wird mein Magen wird verwesen im Grab und alles, was dann drin ist, auch. Es ist nicht so entscheidend für unsere Ewigkeitsperspektive. Aber jetzt verwendet er einen anderen Begriff und er sagt, aber unsere Körper wurden aber nicht zur Unzucht geschaffen. Und Körper, ihr Lieben, das meint etwas ganz anderes jetzt, weil das griechische Denken war geprägt von, okay, da gibt es einen Körper und einen Geist. Und der Körper, der war eigentlich nicht so cool, Hauptsache der Geist. Und deswegen konnte man mit dem Körper auch alles Mögliche machen und Sex haben, mit wem man wollte, ist easy. Aber das jüdische Bild ist etwas ganz anderes. Da ist du hast nicht einen Körper, sondern du bist ein Körper. Es ist viel umfassender und allgemeiner und im biblischen Denken ist es auch so, dass wir auch als Körper, wir werden auch einen Körper haben, wenn wir auferstehen. Und wir müssen diesen Körper achten und wertschätzen. Unser Körper besteht nicht nur aus Muskeln und Zellen, sondern das ist ein größeres, allgemeineres Gebilde, was es zu achten und zu schätzen gilt. Ja, wenn wir irgendwann auferstehen werden in Ewigkeit, dann sind wir ja keine Geistwesen, so spirituelle Kräfte, sondern wir werden auch einen Körper haben. Es ist manchmal für unser Denken ein bisschen schwierig, das zu verstehen, aber es ist ein Unterschied zwischen meinem Bauch und meinem Magen und meinem Körper. Und das versucht Paulus hier zu sagen, ja, was du körperlich machst, das ist relativ egal, weil das wird verwesen, aber was du mit deinem wirklichen, geistlichen, wenn du meinen Körper machst, das ist entscheidend wichtig, denn unser Körper wurde nicht zur Unzucht geschaffen, er ist für den Herrn bestimmt und der Herr sorgt für ihn. Durch seine göttliche Kraft wird Gott uns von den Toten auferwecken, so wie er den Herrn von den Toten auferweckt hat. Gott sagt, du musst dich um deinen Körper kümmern, weil das hat was mit der Auferstehung zu tun. Dein Körper ist wichtig. Und hier kommt dieses Wort Unzucht drin vor, was wahrscheinlich niemand von uns mehr in seinem aktiven Wortschatz hat. Ja, oder wie oft benutzt du das Wort Unzucht? Ich eigentlich nie. Aber es ist so wichtig zu verstehen, was das Wort bedeutet. Unzucht heißt jede Form von Sex außerhalb der Ehe. Also der Moment, wo du von der Autobahn abfährst und im Erotikshop anhältst. Der Moment, wo du dein Notebook aufmachst und dir irgendwelche Dinge im Internet anguckst. Der Moment, wo du eine Affäre hast, einen Seitensprung. Der Moment, wenn du mit deinem Freundin, deinem Freund ins Bett gehst, ohne mit ihm verheiratet zu sein. All das ist Unzucht. Und Paulus sagt, dafür ist dein Körper nicht geschaffen. denn er gehört ja Gott. Und dann geht's weiter in dem Text und es wird jetzt so krass, denn er sagt, wisst ihr nicht, dass euer Körper, könnt ihr einmal klicken, genau, zum Körper, zum Leib Christi gehört? Darf da ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals! Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, und das hatten wir jetzt heute schon häufiger, die beiden werden zu einer Einheit. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Wieder der Gedanke, hey, es ist nicht nur was Körperliches, hier wird etwas eins. Aber wenn du nicht mit dem Menschen eins bist, mit dem du dein Leben lang eins sein solltest, dann passt es nicht zu dem, was Gott eigentlich für dich geplant hat. Dann bist du bist eins mit Gott und eins mit deinem Ehepartner, aber mit niemandem anders. Und alle denken so, warum? Da kommen wir jetzt zu. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Und hier ist es schade, dass ich keine altertümlichere Übersetzung mitgebracht habe, weil der Text ist so kompliziert und ich dachte, wir nehmen mal eher was, was wir ein bisschen leichter verstehen können. Aber was hier steht in Übersetzungen, so ein bisschen komplizierter sind, ist, flieht der Unzucht! Flieht! Renn um dein Leben, steht da. Und wisst ihr, und weil wir nicht verstehen, wie krass die Konsequenzen sind. Und ich finde das so interessant, dieses ist ein bisschen abgemildert, deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Ja, ist so ein bisschen relaxter, aber ich fand es interessant, weil Paulus ist doch ganz oft so unterwegs, dass er sagt, hey, kämpf den guten Kampf des Glaubens, oder? Und die geistliche Waffenrüstung und dann stellst du dich der Unzucht, zack. Aber das sagt er überhaupt nicht. Wisst ihr, was er sagt? Weißt du was? Bei dem ganzen Thema gebe ich dir einen guten Rat. Nimm deine Beine in die Hand und lauf. Lauf. Ja, alles, was Unzucht ist, dieser ganze Riesenbereich, sieh zu, dass da viel Platz zwischen dir und dem Problem ist. Das ist Paulus Botschaft heute an dich. Und jetzt immer noch, warum? Was ist denn daran so schlimm? Weil keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese, denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Und ganz ehrlich, muss ich uns das wirklich erklären? Ich meine, keiner von uns wird hier abstreiten wollen, dass die Folgen von sexuellem Missbrauch, ja, sexuelle Gewalt gegen Frauen, zum Beispiel gerade auch in Kriegsgebieten, ja, Vergewaltigung, all das. Wir alle wissen doch, wie dramatisch die Folgen sind für die Opfer, oder? So, und das ist doch nicht nur ein Problem, weil da Gewalt im Spiel war oder Zwang. Wisst ihr, mancher Missbrauch geschieht sogar ohne Gewalt und hat trotzdem traumatische Folgen. Ja, manche Frauen sind unter K.O.-Tropfen vergewaltigt worden und haben vielleicht hinterher gar nicht so viele körperliche Spuren, wo du denkst, naja, wenn es nur körperlich war, wo ist denn das Problem? Das Problem ist gigantisch, weil hier werden zwei Menschen eins und es wird auseinandergerissen und das hat tiefe Folgen für Körper, Geist und Seele. Und nur, weil wir denken, naja, es ist ja irgendwie einvernehmlicher Sex für die Nacht und dann wieder die nächste Nacht mit jemand anders. Wo ist das? Es passiert jedes Mal. Es wird etwas zusammengefügt und dann wird es auseinandergerissen. Und vielleicht hilft dir das Bild, was vielleicht einfach ist, aber ich finde es sehr, sehr eindeutig. Es sind zwei Blätter, die zusammengeklebt worden sind. Wie zwei Menschen, die diese Einheit bilden. Und dann willst du das wieder auseinanderreißen, weil es ist ja nur körperlich. Es ist ja nur... Oh... Und du reißt es auseinander und du denkst, naja, irgendwie bleibt immer etwas zurück, oder? Immer ist das, je häufiger ich diese Verbindung eingehe mit irgendjemand anderen und das wieder trenne, umso mehr nehme ich Schaden. Und es ist auch das, was ich wahrnehme aus so vielen Gesprächen, die ich geführt habe. Es ist mehr als einfach nur körperliche Befriedigung. Es ist etwas, was uns auf tiefste Weise verbindet. Und Gott sagt, ich möchte nicht. Ich möchte dich nicht so sehen. Ich möchte dich nicht so sehen. Ich möchte nicht, dass du verletzt bist. Deswegen gebe ich diese wunderbare Kraft, einen Schutzraum. Sex gehört in die Ehe, damit du das nicht erleben musst. Und dann heißt es weiter, es ist vielleicht für uns nicht so ganz nachvollziehbar, aber für die Leute damals war das sehr alarmierend. Da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Und wir haben jetzt nicht so einen Bezug zum Tempel. Aber für die Menschen war sofort klar damals, ich meine, sie hatten zig Tempel in ihrer Stadt. Und es gab ein Verbrechen, das war wirklich schlimm, nämlich Tempelschändigung. Das war etwas, was du nicht machen durftest. Ein Tempel zu schänden, das war wirklich crazy. Das macht man auf keinen Fall. Und die Leute sind klar, okay, wenn mein Körper dem Heiligen Geist gehört und dadurch, dass ich mit irgendjemandem schlafe und das auseinander wird, wird dieser Tempel geschändet. Und das geht auf keinen Fall. Und dann kommt noch dieses krasse Bild, da heißt es, ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt, deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Wir haben vorhin Abend mal gefeiert. Marie hat uns bildlich vor Augen geführt, wie unfassbar schmerzhaft der Preis war, den Jesus für dich und mich bezahlt hat. Und wie gesagt, in Korinth konntest du für wenig, wenig Cent deinen Sklaven kaufen und dich an ihm vergehen, so wie du wolltest. Und die Leute denken, wie krass. Gott hat für mich alles gegeben, damit mein Leben nicht so aussieht. Er möchte Sex mir gönnen. Er hat es geschaffen, aber er gibt es in einen guten Schutzraum. Nun kann es sein, ich spreche ja hier zu sehr unterschiedlichen Menschen, hier und in Schaumburg und online, und wir werden alle unterschiedliche Stories haben mit diesem Thema. Und vielleicht kann es sein, dass du heute hier bist und du denkst, ja, ich kann vielen zustimmen, was du sagst. Und vielleicht bist du auch hier und denkst, ja, mein Leben gleicht auch eher diesem Blatt. Vielleicht hast du sexuelle Gewalt erlebt, Missbrauch. Und ich möchte dir so gern sagen, wie gut, dass du heute hier bist, weil Gottes Plan ist Wiederherstellung. Das habe ich auch schon im anderen Kontext gesagt. Weißt du, Kirche ist kein Ort, wo du verurteilt wirst. Ja, sondern Kirche ist ein Ort, wo du willkommen bist und wo wir glauben, dass egal wie verletzt du heute bist, du nicht so bleiben musst, sondern dass Jesus heilen kann. In diesem Prozess der Nachfolge ist Wiederherstellung da. Vielleicht bist du aber auch heute hier und deine Situation ist, dass du lebst vielleicht in einer Beziehung, aber du bist nicht verheiratet und ihr schlaft miteinander. Und ihr dämmert so, also wenn das wirklich so ist, wie sie das sagt, und wenn ich das in meinem Leben umsetzen würde, was würde das denn dann bedeuten? Bedeutet das, dass ich heiraten sollte? Bedeutet das, dass wir jetzt erstmal nicht miteinander schlafen? Möchte ich diese Person überhaupt heiraten? Wie sieht das überhaupt mein Partner? Wie soll das überhaupt passieren? Vielleicht sitzt dein Partner gerade neben dir und du guckst so ein bisschen irritiert rüber und denkst, ach du meine Güte, da gibt es eine Menge Fragen, über die müssen wir mal reden. Richtig, darüber hatte ich ja schon gesprochen. Du hast mehr Fragen, wenn du rausgehst, als wenn du reinkommst. Ja, aber es ist gut, sich diesen Fragen zu stellen. Weil es geht um was Entscheidendes, nämlich um Nachfolge und das runterzubrechen in dein Leben. Und wenn du sagst, boah, ich weiß gar nicht, was das jetzt alles für mich bedeutet. Hey, wir haben großartige Kleingruppenleiter in dieser Kirche. Wir haben Menschen, die beraten, die dir helfen wollen, die vielleicht den Weg schon weitergegangen sind mit Jesus als du. Und ich mache dir so Mut, schieb diese Fragen nicht einfach weg. Nur weil sie vielleicht so anders sind, als du bisher gedacht hast. Folge Jesus nach. Vielleicht bist du auch hier und du bist in einer Beziehung und ihr lebt es so. Ja, ihr schlaft nicht miteinander. Es ist euch klar, nee, das ist etwas, was im Schutzraum der Ehe gehört. Aber du sagst, boah, das ist manchmal ganz schön anstrengend und herausfordernd. Und manchmal fragen wir uns, sind wir irgendwie die letzten Durchgeknallten, die das so leben? Bist du nicht. Du investierst in deine Zukunft. Du lebst das, was das Wort Gottes dir sagt. Und ich kann dir nur sagen, flieh vor aller Unzucht. Ja, ich weiß, dass das einen hohen Preis kostet. Aber ich mache dir so Mut, nimm es nicht auf die leichte Schippe. Da gibt es so oft die Momente, dann vielleicht abends auch auf dem Sofa und wir sind allein zu Hause und es ist gerade so schön und gemütlich und man ist sich so nah. Flieh der Unzucht. Ach, eigentlich könnten wir doch auch zusammen in Urlaub fahren. Ich meine, wir kriegen das schon miteinander hin. Flieh der Unzucht. Lauf weg. Geh so weit, die Distanz zwischen dir und dem Problem so groß wie möglich. Denn es schadet dir so sehr. Vielleicht bist du hier und du hast gerade gar keine Beziehung. Ist auch gerade nicht so das Thema oder so. Dann ist es so trotzdem so wichtig, dass du Überzeugungen baust in deinem Leben. Weil wenn du sagst, naja, wir gucken mal so, was dann passiert. Und dann kommt ein Traumprinz vorbei und du hast die rosarote Brille auf und denkst so, meine Güte, was soll ich damit machen? Ja, und dann, zack, passiert es. Und hinterher denken so viele Leute, oh, warum habe ich nicht nachgedacht? Bau jetzt deine Überzeugung. Vielleicht bist du aber auch hier und du bist verheiratet. Und Sex ist was Großartiges für euch. Und ihr liebt es und dann sage ich, großartig, tut es, genießt es. Weil es verbindet Mann und Frau auf einer Ebene, die einfach sehr, sehr besonders ist. Gott feiert das. Gott hat es geschaffen. Aber vielleicht bist du auch hier und du bist verheiratet und Sex ist in eurer Ehe vielleicht eine große Wunde. Vielleicht gibt es da viele Verletzungen. Vielleicht schlaft ihr auch gar nicht mehr miteinander. Weil sich das einfach irgendwie so ergeben hat oder vielleicht auch, weil ein Partner irgendwann gesagt hat, sorry, ich bin raus, das ist mir zu komplex. Und ich verstehe die Not und den Mangel. Es ist manchmal so verrückt, wenn ich mit jungen Leuten spreche, die sagen, boah, wir freuen uns so, wenn wir verheiratet sind, können wir endlich miteinander schlafen. Und dann sprichst du mit Leuten, die verheiratet sind und sagen, boah, ich wäre so froh, das Thema wäre nicht in unserer Ehe. Und das ist so verrückt und wir merken, was da, wie komplex dieses Thema ist und dass wir es nicht einfach so wegwischen können. Paulus, er gibt uns noch zum Ende dieser Predigt einen guten Rat, wie wir mit Sex in der Ehe umgehen sollen. Und da heißt es in 1. Korinther 7. Nun zu den Fragen, die ihr in eurem Brief stellt. Na, ich habe ja gesagt, die Korinther hatten eine Menge Fragen zu dem Thema, auch zu anderen Themen, und Paulus beantwortet die. Ja, es ist gut für einen Menschen, sexuell enthaltsam zu leben. Und wahrscheinlich haben alle damals auch so ein bisschen zusammengezuckt, wie wir heute vielleicht auch zusammenzucken. Aber ich möchte das mal unterstreichen. Für uns ist es Sex zu haben und auszuleben, das steht auf so einem hohen Sockel. Aber jeder Mensch sollte auch in der Lage sein, sexuell enthaltsam zu leben. Und auch die Vorstellung vielleicht von einer Ehe, so nach dem Motto, wenn ich verheiratet bin, 24/7 ist immer Sex möglich. Also du kannst mal zu irgendwelchen Ehepaaren hier so gucken, die hier so sitzen. Ist nicht so. Ist nicht so. Auch in der Ehe gibt es Phasen von Enthaltsamkeit. Ja, es ist gut, wenn du enthaltsam leben kannst. Und dann heißt es, doch weil es so viel Unzucht gibt, weil es Menschen so schwerfällt, soll jeder Mann seine Frau haben und jede Frau ihren Mann. Der Ehemann soll sich seiner Frau nicht entziehen. Dasselbe gilt für die Ehefrau ihrem Mann gegenüber. Die Ehefrau gibt ihrem Mann das Recht über ihren Körper. Und ebenso gibt der Ehemann seiner Frau das Recht über seinen Körper. Zwei Dinge. Erstmal hatten alle Schnappatmung in Korinth, was für uns relativ selbstverständlich ist. Denn hier heißt es, Mann und Frau haben beide das Recht auf den anderen. In der damaligen Kultur hatte die Frau gar keine Rechte. Ja, und deswegen war das so alles, what, das hat er ehrlich gesagt, wie krass. Gut, für uns ist es relativ normal. Aber auch hier ist es, hey, hier geht es nicht um deinen Körper, um meinen Körper. Hier geht es um Einheit. Und dann heißt es, keiner solle sich dem anderen verweigern, es sei denn, beide Ehepartner beschließen übereinstimmend, sich für eine begrenzte Zeit sexuell zu enthalten, um sich noch intensiver dem Gebet widmen zu können. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führt und ihr euch nicht beherrschen könnt. Für Paulus war klar, hey, in einer Ehe gehört Sex dazu. Und Sex ist wichtig. Es mag besondere Gründe geben, warum du vielleicht eine Zeit lang enthaltsam lebst. Interessanterweise, ich habe schon viele Gründe von Ehepaaren gehört, warum sie nicht miteinander schlafen. Ich habe noch nie den Grund gehört, dass sie sich aufgrund von Gebet, weil sie sich zurückziehen wollen, das nicht mehr machen. Aber laut Bibel der einzig legitime Grund. Und dann endet er diesen Abschnitt und sagt, das ist aber eine Empfehlung von mir, kein Gebot. Und ich bin so dankbar, dass er das hier reingeschrieben hat. Paulus sagt nicht als erstes, eigentlich sollte keiner heiraten, ihr sollt alle sexuell enthaltsam leben. Das ist ein Gebot, das sagt er nicht. Er sagt, es ist gut für Menschen, die das leben können, das zu leben. Es ist gut für alle Menschen, eine Zeit lang enthaltsam leben zu können. Das sollten alle lernen. Es ist auch nicht möglich, dass du heute nach Hause gehst und sagst, hey, das heißt es doch, du sollst dich mir nicht verweigern, deswegen auf geht's. Denn das steht da auch nicht. Paulus sagt, es ist gut, wenn Ehepaare miteinander schlafen, aber das passiert immer noch unter dem Gebot der Liebe und des gegenseitigen Respekts. Keiner kann hier irgendetwas einfordern. Aber ich möchte dir trotzdem sagen, wenn du heute spürst, dass dieses Thema dir nicht als Verheirateter nicht so leicht auf der Seele liegt, wenn du merkst, dass da ein Schmerz und eine Last ist oder ihr vielleicht gar nicht mehr miteinander schlaft, dann aus meiner Erfahrung ist, wenn es in einer Ehe so bestellt ist, geht es der Ehe gerade nicht gut. Mit allem Respekt sage ich dir das, aber es wird Zeit, sich diesem Ding zu stellen. Es wird Zeit, dahin zu schauen, warum geht das nicht mit uns beiden? Warum fällt es uns so schwer, uns gegenseitig hinzugeben? Warum, was ist da alles zwischen uns? Und ich mache dir auch so Mut, da Hilfe zu holen, weil Gottes Loveology ist, Sex ist sehr gut. Sex ist etwas, was Mann und Frau zusammen verbindet auf der tiefsten Einheit und was eine Ehe baut. Aber Sex ist auch eine unfassbare Kraft, die in den falschen Umständen sehr zerstörerisch sein kann. Deswegen, was sagt heute Jesus zu dir? Was ist der nächste Schritt in deiner Nachfolge? Und vielleicht bist du hier und gerade ist viel in deinem Kopf irgendwie los und denkst, ach du meine Güte, was soll das alles für mich bedeuten? Weißt du, in der Kirche ist wie die Botschaft des Himmels. Hier gelten die gleichen Gesetze wie im Himmel. Und im Himmel gilt Vergebung, Gnade, Heilung, Annahme, Liebe. Und das ist auch hier. Und was immer gerade dein Thema ist, möchte ich das zusprechen. Hier ist ein Ort von Gnade, Vergebung, Heilung und Annahme. Egal, was du erlebt hast in diesem Thema, egal, was dir angetan wurde in diesem Thema oder was du anderen angetan hast in diesem Thema. Aber die Frage, die im Raum steht, ist, begegnest du heute Jesus nur kurz oder folgst du ihm nach und lässt du ihn dich verändern, lässt du deine Ansichten verändern, lässt du ihm Heilung in dein Leben bringen, weil seine Pläne sind nur gut für dich. Amen. Amen. Ich möchte noch für euch beten. Herr Jesus, du kennst uns so gut und du weißt so sehr, was diese Message jetzt in unseren Herzen ausgelöst hat. Du weißt, wer hier ist, der Jesus nicht auf seinem Thron hat, sondern wo Sexualität so einen großen Raum eingenommen hat. Du weißt, welche Fragen uns gerade durch den Kopf gehen. Du weißt, welche Verletzung, welcher Schmerz hier gerade auf dem Tisch liegt. Du weißt, wie schwierig vielleicht die Situation in manchen Ehen ist. Und ich bete so sehr, Jesus, dass du jetzt kommst, dass du uns begegnest, dass deine Gnade und Güte vergibt und wiederherstellt. Aber dass wir auch heute radikal uns entscheiden, auch wenn die Welt so anders ist, auch wenn Hollywood uns sowas anderes verkauft, wie Sex ist. Wir wollen dir nachfragen. Und ich bete so sehr heute für die radikale Entscheidung, für den Mut, Fragen zu stellen, für den Mut, ins Gespräch zu gehen, für den Mut, Hilfe zu holen. Denn du hast Sex wunderbar gemacht, Jesus. Es ist ein Geschenk an uns. Und ich bete so sehr, dass wir dieses Geschenk neu entdecken. Ich segne jeden Einzelnen damit, dass Sex etwas ist in unserem Leben, was den richtigen Platz einnimmt. Ich segne uns damit, dass wir Sexualität erleben können als etwas Wunderschönes, Kraftspendendes, Herrliches von Gott geschenktes. Amen. Amen. Eine letzte Frage noch und dann beschließen wir den Gottesdienst.